Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Viel Muskeln, wenig Hirn Podcast. Ich bin euer Tom und ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. In der heutigen Folge soll es um das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft gehen. Um vielleicht mal ein kleines Intro zu geben, was meine Gedanken zu dieser Themenauswahl sind. Man hat ja immer ein gewisses Verhältnis zu Werten und Ansprüchen, die man an sich selber stellt und die man aber auch über sich hinaus an diejenigen stellt, mit denen man im alltäglichen Leben interagiert. Man hat ja immer gewisse Erwartungshaltungen, kennt man vielleicht auch unter dem Begriff High Trust Society, dass man erwartet, dass die Wertevorstellungen, die man selber hat, so sehr von der Gesellschaft geteilt werden, dass man das Verhalten einzelner Individuen sozusagen besser einschätzen und voraussagen kann, weil eben ein gemeinsames Wertekonstrukt existiert. Und das ist ja in der heutigen Zeit des schon sehr weit fortgeschrittenen Individualismus, ich würde so sagen der gesellschaftlich-kulturellen Urbanisierung vielleicht, ist es ja schwierig, dieses gemeinsame Wertekonstrukt anzutreffen. Das ist ja was, hatten wir auch in früheren Folgen schon mal angesprochen, was man eher in kleineren Gemeinschaften findet, dass die noch eben diese High Trust Society pflegen und die Erwartungshaltungen immer erfüllt werden, während in urbanen Gesellschaften ist es super schwierig, sowas zu finden. Und es basiert eigentlich immer auf einem gegenseitigen Abtasten und man fühlt sich so ran an sein Gegenüber. Hey, wie stehst du dazu? Wie stehst du dazu? Und dann versucht man daran herauszufinden, mit wem habe ich es zu tun? Was ist das für ein Mensch? Und das stellt sich in der Regel immer als sehr, sehr komplex dar für mich und hat auch in der Vergangenheit öfter dazu geführt, dass ich schwer enttäuscht wurde. Das dann halt eben für mich ein Prozess war, irgendwie damit umzugehen, weil eine Erwartungshaltung nicht erfüllt worden ist. Und ich frage mich, ob es nur mir so ging oder ob ihr ähnliche Erfahrungen habt oder was ihr euch überhaupt unter dem Themenkomplex so vorgestellt habt.
Ist ein Riesending. Die Sache ist, und ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, ein jeder ist Individuum einer Gesellschaft, wie auch immer die ausgeprägt sind. Also es sei denn, man ist jetzt halt Robinson Crusoe und hat seinen Freitag noch nicht gefunden und ist irgendwo alleine auf der Insel, ist man Teil einer Gesellschaft. Und ich glaube, der Mensch als solches, auch einfach als Spezies, ist gezwungen und auch aus gutem Grunde eben in einer Gesellschaft zu leben und sich darin zurechtzufinden. Also ich will jetzt nicht zu tief in die ökonomische Theorie einsteigen, aber man könnte natürlich sagen, die Arbeitsteilung ist eigentlich das, was uns unser heutiges Leben ermöglicht, die Spezialisierung auf, ich bin derjenige, der die Schuhe zusammennagelt und ich bin derjenige, der, keine Ahnung, die den Hut zusammenschraubt. Und das ermöglicht uns unseren Lebensstandard heutzutage. All das funktioniert allerdings nur in einer funktionierenden Gesellschaft, in der wir Regeln haben, die befolgt werden und auch von jedem so akzeptiert werden. Denn ansonsten bricht eben dieses Vertrauen zusammen. Und wenn ich darauf vertraue, dass irgendjemand anders mir beispielsweise mein Nahrungsmittel zur Verfügung stellt, während ich dem Rest der Gesellschaft eben Hüte oder sowas zur Verfügung stelle, wenn dieses Vertrauen zusammenbricht, dann bricht die gesamte Gesellschaft, so wie wir sie kennen, an sich zusammen. Dann muss jeder wieder zurück auf die Subsistenz gehen und jeder ist wieder sozusagen Lebensmittel bereitstellen. So viel zu dem Hintergrund, wieso eine funktionierende Gesellschaft so wichtig ist. Und als wir damals James Buchanan und Moral Science und Moral Order ein bisschen diskutiert hatten, kam das auch schon sehr, sehr stark raus. Und aber nochmal zurück auf diesen Punkt, auch sagen den Titel der Folge, das Individuum in der Gesellschaft. Ich habe immer so das Gefühl, dass heutzutage die Gesellschaft als der Punkt getrieben wird, der am wichtigsten ist in dieser Beziehung. Das gibt es dieses lustige, nicht Aphorismus, aber es ist irgendwie so ein kleines Wortspiel. An sich ist es ja, das Individuum ist die kleinste Minorität, die es gibt und die deshalb zu schützen ist. Und ich glaube, wenn man das Ganze nur von der Top-Down-Perspektive betrachtet, also zu sagen, ich habe jetzt nur irgendwie die Gesellschaft und die muss funktionieren. Ich glaube, das ist die falsche Betrachtung. Die Betrachtung muss immer vom Individuum ausgehen, denn die sind eben diejenigen, die die Gesellschaft formen. Ob ich jetzt irgendwas schon mal hatte, wo ich eine Enttäuschung habe von der Gesellschaft, ich glaube, das ist was, das man tagtäglich erfährt. Und das ist allerdings auf unterschiedlichen Ebenen zu interpretieren. Ne? Das beste Beispiel ist, wenn ich früh ins Fitnessstudio gehe und ob mir dann irgendjemand die Tür aufhält oder nicht. Für mich ist es tatsächlich, ich weiß nicht, ich finde es schön, wenn ich irgendjemand die Tür aufhalten kann. Das ist irgendwie so eine nette Geste, die ich irgendjemandem, vielleicht irgendjemand des Tags so irgendwie schlecht gelaunt und so, hey, irgendjemand macht was Nettes für mich. Finde ich super. Ich bin da auch sehr, sehr judgy, wenn irgendjemand nicht hinter sich guckt und mir dann diese schwere Tür ins Gesicht schmeißt, wo ich mir denke so, Aber das sind eben gewisse Erwartungshaltungen, wie du sie vorhin schon genannt hast. Und ich glaube, auch in homogeneren Gesellschaften sind diese Erwartungshaltungen einfach dementsprechend auch viel, viel einheitlicher. Aber ich glaube, jeder kann das für sich selbst tagtäglich beobachten. Die meisten von diesen Dissonanzen sind recht harmlos, ja, ist irgendwie an der Kasse, wo ich mir denke, so, ja komm, geh halt einen Schritt vor, dann kann ich mein Zeug auch mit aufs Band legen, diese Geschichten. Aber das kann auch sehr, sehr schwerwiegende Folgen haben. Wir haben manche Kulturen, in denen Eigentumsrechte nicht ganz so groß geschrieben sind, wie sie beispielsweise bei uns sind. Und ich würde beispielsweise auch behaupten, dass Eigentumsrechte eine der großen Errungenschaften sind, wenn es darum eben geht, eine funktionierende Ökonomie und Gesellschaft zu haben. All diese Geschichten, und das beobachten wir heutzutage tatsächlich, wie eben sowas, wo dann irgendwie Sachen geklaut werden, was man in sag ich mal, High-Trust-Societies irgendwie nicht gewohnt ist, vorkommen hat. Ja, also das ist so meine große Zusammenfassung dessen.
Welche Kultur schon mal sehr detailliert hier reingegangen, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Individuum in der Gesellschaft haben wir auch ein Spektrum, eine Bandbreite von auf der einen Seite der Zarathustra, der oben auf dem Hügel alleine lebt und mit niemandem was zu tun hat. Und dann das andere Extrem wäre die Ameise, die eben keinerlei Funktion hat, außer der Gesellschaft zu dienen, das Kollektiv zu fördern. Und ich denke, der Mensch heutzutage wird in irgendeiner Weise keinen dieser Pole besetzen, aber tendenziell eher beim Zarathustra sein als bei der Ameise. Einfach deshalb, weil viele Generationen vor uns immer wieder Regelwerke entwickelt haben. Simon hat es schon angesprochen, auch unter anderem zum Beispiel James Buchanan, was wir in dieser Folge um ihn ja auch besprochen haben. Diese Regelwerke, die dann sozusagen passiv einige Aspekte des Ameisenlebens sozusagen übernehmen, weil es im Prinzip implizit eine Einigung von allen darauf gibt, die in dem Rechtsrahmen halt leben. Und deswegen, solange das dann auch funktioniert, diese strikte Kooperation in unserem Handlungswesen nicht mehr so sein muss wie jetzt bei den Ameisen. Allerdings, und das hat Simon jetzt auch schon mehrmals angesprochen, mit der Kasse und der Tür und so weiter, denke ich, wäre es sehr, sehr wichtig, ein wenig Aufmerksamkeit zu generieren für diese Überlegung, dass man doch als Teil einer Gesellschaft, was man zwangsweise ja ist, ein bisschen mit einem offenen Augen durch die Welt gehen sollte und sich überlegen kann und vielleicht auch müsste, wo kann ich denn mit extrem wenig Aufwand anderen Leuten verhältnismäßig sehr viel weiterhelfen? Und einer dieser Punkte ist zum Beispiel die Tür aufzuhalten, weil ich muss, um die Tür jemanden aufzuhalten, typischerweise gar nichts machen, außer stehen zu bleiben. Und die andere Person kriegt dafür nicht die Tür ins Gesicht. Das ist schon mal ein massiver Nutzen-Boost, der durch diese Handlung entstanden ist. Zweite ist, an der Kasse zu stehen. Wenn ich da einen Schritt vormache und die andere Person ihren Kram nicht mehr tragen muss, dann kostet mich das gar nichts, weil diesen Schritt muss ich sowieso irgendwann machen, unter der Annahme, dass ich tatsächlich den Laden auch lebend wieder verlassen will. Und deswegen sind es so Dinge, wo ich mir denke, man müsste einfach dazu kommen, dass die Individuen, die in der Gesellschaft leben, ein wenig mehr mit offenen Augen durch die Welt gehen und sich das überlegen. Es hat sicherlich viele Gründe und es soll auch kein persönlicher Angriff an Leute sein, die das kategorisch nicht machen. Aber ich denke, ein Grund, warum das so ist, der da auch wesentlich mit reinspielt, ist, dass einfach kein Bewusstsein dafür geschaffen wurde. Und auch generell heutzutage diese Appreciation für die Gesamtgesellschaft, glaube ich, ziemlich niedrig ist. Und kann ich auch nachvollziehen. Wir haben das eben, wie vorhin angesprochen, weitestgehend outgesourced an diese Regeln. Das können die meisten Leute so gar nicht mehr nachvollziehen, beschäftigen sich damit vielleicht auch nie. Und damit ist es alles abstrakt und nicht mehr greifbar. Und das sorgt halt dafür, dass man immer denkt, die anderen Leute müssen solche Probleme richten. Der beste Satz ist, wir bräuchten mehr von denen. Ja, der ist gut und wir bräuchten mehr von denen. Aber auf den Gedanken zu kommen, zu sagen, der ist gut und ich will so sein wie der, damit es mehr so gibt wie den, kommen die wenigsten. Und das ist vielleicht ein Schritt, den wir auch in dieser Folge heute bei unseren Zuschauern motivieren möchten, zu sagen, hey, man hat selbst extrem viel Einfluss auf das eigene Leben und auch verhältnismäßig einiges an Einfluss auf die Gesellschaft. Und das sind durchaus Dinge, wo man eigentlich jeden Tag Positives tun kann. Und so geht es uns, glaube ich, auch mit diesem Podcast, wo wir sagen können, Gutes zu tun ist in den seltensten Fällen was, wo man danach sagt, boah, war das jetzt kacke. Und das ist so im allgemeinen Risikomanagement, was wir ja sehr viel machen, Simon und Tom auch. Eine Sache, wo ich sagen muss, gut, da sind wir sehr konvex unterwegs mit dieser Strategie. Und da kann man mal ganz objektiv sagen, das ist eigentlich eine schlaue Idee für die eigene Lebensqualität.
Das, was ihr jetzt so ein bisschen definiert, also halt mit Beispielen untermauert habt, ist ja das, was ein Individuum an Bedürfnissen hat an eine Gesellschaft. Also man hat das Bedürfnis nach Sicherheit, also zum Beispiel Sicherheit des Eigentums, wie du es gesagt hast, Simon. Man hat aber auch das Bedürfnis nach Freundlichkeit in der Gesellschaft. Also dass man halt nicht, dass nicht jeder Zweite einen entweder ignoriert oder wie ein Arschloch behandelt, sondern dass im Grunde genommen ein freundliches Miteinander in einer Gesellschaft existiert. Es ist ein No-Brainer, dass man sich sowas wünschen sollte. Aber wie wir wahrscheinlich meistens in unserem Alltag sehen, ist das nicht immer gegeben, sondern viele verhalten sich halt trotzdem irgendwie entweder passiv oder wie Arschlöcher. Wobei halt dieser andere Schritt, wie du es ja gesagt hast, Tim, sich einfach mal positiv zu verhalten in einer Situation, indem man seine Umgebung wahrnimmt, checkt, sind hier Menschen um mich rum, die irgendwie auch ein Bedürfnis hier haben, wie zum Beispiel ihren Scheiß an der Kasse abzuladen. Das ist jetzt der einfache Weg. Anders wäre es natürlich, wenn ich gerade einen Großeinkauf mache und hinter mir steht einer, der hat irgendwie nur 3 Flaschen in der Hand und balanciert vielleicht noch irgendwas. Dann lässt man den halt vor. Also ganz klar. Das sind aber jetzt eher so diese Wie-Schritte. Also wie könnte eine Gesellschaft sein oder wie kann sich das Individuum verhalten in der Gesellschaft? Und was ich mich ja gefragt habe, war das Warum. Also warum hat denn ein Individuum Ansprüche an seine Gesellschaft? Und jetzt haben wir schon diese Kategorie der simplen Bedürfnisse geklärt. Ich glaube, da muss man nicht so weit suchen, um das Warum zu finden. Das sind eigentlich alles Selbstverständlichkeiten, die würde man in jedem Umgang mit einem anderen Individuum auch an den Tag legen. Aber es gibt ja auch Dinge wie Stabilität und Stärke oder zum Beispiel irgendwie einen hohen Lebensstandard oder sowas. Das sind dann wieder Ansprüche, also nicht nur Bedürfnisse, sondern man sagt, hey, ich fordere eine Leistung von der Gesellschaft ein. Und mir ging es oft so, dass ich immer Leistungen eingefordert habe und die nicht gekommen sind. Und ich mir immer gedacht habe, shit, Alter, warum läuft das nicht? Was ist denn so schwer daran, weiß ich nicht, das Bildungssystem zu revolutionieren oder sowas? Ich meine, da kann man ja unsere Folgenthemen mal durchgucken. Ich glaube, da kommt viel Unzufriedenheit mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen zum Vorschein. Und auch offene Kritik würde ich jetzt mal behaupten, wenn auch, ich hoffe doch, konstruktiv von uns geübt. Aber das sind ja eben, das ist eine andere Kategorie. Und diese Forderungen entstehen aus meiner Wahrnehmung heraus eigentlich aus einer eigenen Unvollkommenheit. Also wir erfüllen diese Standards oder das, was wir fordern, selbst nicht. Oder es fehlt uns, wir haben es uns selbst nicht erarbeiten können. Und suchen die Verantwortung eventuell in externalisierten Gegebenheiten, ergo der Gesellschaft, und sagen, die müsste das doch leisten. Das ist so, wie jemand halt erwartet, aufgefangen zu werden von der Gesellschaft, wenn er im Leben irgendwie aus der Bahn geraten ist und sich beschwert, wenn er eben nicht aufgefangen wird. Also eben dieses Vertrauen auf den Sozialstaat. Aber einen Sozialstaat zu haben, ist ja schon eine Forderung, die eine Gesellschaft erfüllt.
Ja, also zu sagen, ich glaube, hier ist ein Unterschied zwischen, da steht mir zu, es gibt irgendwie ein moralisches, philosophisches Argument zu sagen, okay, das muss passieren, versus an sich sollte diese Gesellschaft doch in der Lage sein, gegeben dessen, wie sie beispielsweise ausgestattet ist mit den Ressourcen, dass sie sich ein Auffangnetz, einen Sozialstaat leisten kann. Also das sind hier, glaube ich, unterschiedliche Betrachtungen und ich würde auch unheimlich gerne mit euch über diese beiden Begriffe der Freiheit mal reden, also sagen, den klassischen und den modernen Begriff der Freiheit vielleicht, aber jetzt nicht in diesem Rahmen zumindest nicht. Aber ich glaube, das spielt so ein bisschen auch darauf hin. Die Sache ist, viele Leute haben unterschiedliche Ansprüche eben an die Gesellschaft und die sind eben in den wenigsten Fällen kongruent. Und dann führt es halt eben dazu, dass du sagst, okay, ich möchte halt beispielsweise, ich nehme es jetzt mal auf, dieses Bildungssystem, wieso kann man das nicht einfach mal so reformieren, dass da auch was Gescheites bei rumkommt? Und du hast recht, wir haben exzellente Beiträge dazu geliefert in, ich glaube, 2 Folgen oder sowas, irgendwann mal dazu, wie man das zumindest mal angehen könnte. Falls ihr irgendjemanden braucht, um das umzusetzen, gebt uns gerne Bescheid. Wir sind da sofort am Start und ich glaube, wir würden es auch alle ohne Bezahlung machen, weil es tatsächlich ein passionierter Hass auf wahrscheinlich allen 3 Seiten ist. Und es gibt aber auch andere Leute, die eben sagen, ich will jetzt halt niemanden kritisieren, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Lehrkräfte beispielsweise einen Stake darin haben, dass es nicht so ist, dass hier irgendwie ein Wandel vorgeht, sondern hey, ich habe irgendwie das, was ich hier mein Leben lang gemacht habe und die Vorstellungen, die ihr hier habt, das würde bedeuten, dass irgendwie mehr Arbeit auf mich zukommen würde. So, ich will nicht sagen, dass 100% der Lehrkräfte so sind, aber ich kann mir vorstellen, dass es einen gewissen Korpus gibt, der derartig reagieren würde. Und natürlich andere Argumente vorstellen würde, wieso das beispielsweise nicht das Optimum ist, aber das ist eine andere Diskussion. Ich glaube, diese Unzufriedenheit kommt schätzungsweise einfach nur daher, dass viele Leute einfach unterschiedliche Vorstellungen hatten, was die Gesellschaft leisten kann, muss, soll und was sie sich davon erhoffen.
Auch die Schwierigkeit darin, dass man Dinge eben nicht mehr erhält, sondern erneuert, ist, glaube ich, auch so eine psychologische Barriere, die da massivst mit reinspielt. Also wenn ich mir jetzt überlege, du lebst dein Leben 20, 30 Jahre lang in der mehr oder weniger gleichen Art und Weise und das funktioniert, du hast einen hohen Lebensstandard, du hast dich erfolgreich fortgepflanzt, hast ein einigermaßen stabiles Sozialnetz zum Beispiel, dann hast du ja die meisten Dinge, die man in einem Leben macht, eigentlich erledigt. Und die Sättigung, die damit einhergeht, ist natürlich dann irgendwann so groß, dass man halt nicht mehr auf die Idee kommt, jetzt zu sagen, hey, jetzt wird nochmal was verändert, egal wie gut die Argumente dafür sind. Und letzten Endes ist das auch immer der Grund, glaube ich, warum sich solche Sachen so extrem langsam entwickeln, weil natürlich die Leute, ich sag's immer so spielerisch, die Leute des letzten Jahrtausends, also alle Leute, deren Geburtsjahr mit einer 19 beginnt, die müssen erstmal alle wegsterben, bevor wir hier mal wieder frei atmen können. Und natürlich gibt's jetzt so ein paar Leute, die ganz kurz vor der Jahrtausendwende geboren wurden, so wie ihr beide zum Beispiel. Das ist jetzt wieder eine Ausnahmegruppe. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also die Boomer-Generation halt, da wird es unserer Welt sicherlich deutlich besser gehen in den 40ern, wenn die meisten von denen dann tot sind. Wir könnten das sicherlich beschleunigen, indem wir irgendwie Tabak und Alkohol subventionieren. Sind Dinge, wo man drüber diskutieren kann, ob das Sinn macht oder nicht. Vermutlich schon. Aber natürlich, war jetzt ein Scherz, ja, by the way, bevor jetzt hier wieder zu viel gehatet wird. Natürlich muss man berücksichtigen, dass das uns nicht anders gehen wird, wenn wir so alt sind. Also man hat vielleicht die ersten 30 Jahre eines Menschenlebens, wo man dann auch mal viel neu macht und hin und her bewegt und so. Aber wenn man einigermaßen erfolgreich ist in dem, was man tut, dann hat man ja meistens in seinen 30ern, spätestens in seinen 40ern einen Status quo erreicht, der dann auch einen sättigt. Und das ist halt das Problem, was wir jetzt hier sehen, dass natürlich sowohl in wirtschaftlichen als auch politischen Machtpositionen alle Leute, die da drin sitzen, natürlich schon in ihren 40ern oder 50ern oder 60ern sind. Und demnach ist die Änderungsfreudigkeit dementsprechend natürlich auch gering. Hängt nicht nur mit dem Alter zusammen, aber das ist schon auch ein wesentlicher Aspekt. Und ich glaube, das können wir auch mal machen, eine Folge über Diskriminierung. Was sind sinnvolle Arten zu diskriminieren? Was sind unsinnige Arten zu diskriminieren? Und sinnvolle Diskriminierung ist zum Beispiel aufgrund des Alters. Ist ja erstmal nur ein Proxy für Erfahrung etc. pp., aber hat halt doch sehr starke Korrelationen in bestimmte Richtungen. Und deswegen werden ja auch junge Menschen oft dahingehend diskriminiert, dass sie in Anführungsstrichen keine Erfahrung haben. Und das ist sicherlich ein Punkt, den man an sich so auch nicht einfach lösen kann, wenn es jetzt darum geht, dass natürlich neue Ideen für das Bildungssystem etc. von typischerweise eher der jüngeren Seite der Gesellschaft populiert werden als von denen, die, Simon, du hast es vorhin gesagt, Lehrer sind zum Beispiel und das jetzt ihr ganzes Leben so gemacht haben. Warum sollte man auf die Idee kommen zu sagen, das, was ich die letzten 30 Jahre gemacht habe, war scheiße? Ja, also ich meine, da, das, selbst wenn es die richtige Antwort ist, tut das ja ganz schön weh im Innern, das anzuerkennen. Und das ist was, wo die wenigsten Menschen die charakterliche Größe entwickeln können, das zuzugeben.
Bevor jetzt irgendwie die ganzen Generationen-Bros in den Kommentaren ankommen und das sich aufregen, wir wissen, dass die Boomer-Generation nicht alle 1900er sind, sondern nur bis 64. Ich wollte nur uns safen. Und ich will auch nochmal sagen, dass also die Millennials und sogar noch die Generation Z, in die du auch reinfällst, die scheinen ja ganz okay zu sein, weil das sind die, die sich aufregen. Aber mir ist noch was eingefallen, warum die sich denn aufregen. Und zwar, aus meiner Sicht hat das damit was zu tun, dass man in den jungen Jahren, und das ist eigentlich genau das, was du erklärt hast, Tim, hat man noch diesen Hunger, Life-Goals zu erreichen. Also halt eben Familie gründen, Haus bauen, finanziell sich absichern und so weiter. Und halt sich ein stabiles Umfeld schaffen. Aber während man jung ist, hat man die eben noch nicht erreicht, ist also noch unzufrieden mit sich selbst. Das Individuum ist unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit richtet sich dann eben in großen Teilen immer gegen die Gesellschaft, indem man halt zu einer gewissen Rebellion neigt. Während dann dieses Erreichen der Ziele des Individuums selbst, also gar nicht durch die Gesellschaft, sondern durch eigene Arbeit, durch eigene Entwicklung, durch eigenes Wachstum, bringt einen dann in diese gesettelte Mitte-Position. Also da muss ich tatsächlich jetzt mal, um Rückbezug auf unsere Mitte-Folge zu nehmen, sagen, es hört sich gar nicht so verkehrt an. Also dass man gesettelt ist, weil man weniger Unzufriedenheit in sich trägt, weil man eben die großen Meilensteine des Lebens selbst erreicht hat, dann stellt man eben nicht mehr diese externalisierten Ansprüche, sondern weiß, ich habe die für mich gelöst. So, ich habe meine eigenen Ideale in diese Welt reingetragen, umgesetzt und es passt.
Für mich ist es aber nicht die Position der Mitte, sowas zu vertreten. Ich würde eher sagen, okay, wenn ich sowas durchgemacht habe und weiß, das Individuum schafft das, würde ich dann nicht eher ein System befürworten, welches eben diese Akte viel einfacher macht? Denn ich habe so das Gefühl, dass die gesellschaftliche Struktur heutzutage der Politik, aber auch außerpolitische Rahmenbedingungen eigentlich eher gegen eben das individuelle Bestreben nach den individuellen Zielen sind. Ja, also okay, wir haben jetzt halt vielleicht hier einen ähnlichen Blickpunkt, okay, ja, Familie, finanzielle Absicherung, Eigentum etc., aber vielleicht haben andere Leute andere Ziele. So. Und ich glaube auch, dass diese Leute in ihrer Zielerreichung mit dem, wie wir es aktuell handhaben, beispielsweise restringiert werden. Ja, also bestes Beispiel ist eben unsere Bildungsfolge. Also wir glauben alle, dass Bildung extrem wichtig ist, aber eben nicht diese Art, wie sie heutzutage in so ziemlich jedem Bildungszweig praktiziert wird. Und würde ich dann nicht lieber als derjenige sagen, so hey, ich weiß, das Individuum ist größtenteils imstande, das zu schaffen, was es sich vornimmt, würde ich dann nicht dem Individuum das Kernargument der Existenz für viel Muskeln, wenig Hirn für mich, eben die Macht wieder an die Hand geben, eben seine individuellen Ziele zu erreichen und nicht eben irgendwas dahinzustellen und jetzt auch irgendwie nochmal im Hinblick auf was du gesagt hattest, Tim, eben ich habe dann irgendwie oder auch das, was du gesagt hast, Tom, dass ich dann das erreicht habe und dann bin ich vielleicht zufrieden oder ich möchte dann nicht mehr viel ändern. Ich meine, ja, okay, ich gebe vollkommen zu, dass im Alter ist es wahrscheinlich, dass man sich nicht mehr so gut anpassen möchte, weil es immer schwieriger wird. Man hat eine Meinung, man hat aber auch immer viel mehr Verantwortung, ja, also das ist ja auch mal das Argument so, hey, wenn du mal irgendwie Familie, Kids und ein Eigenheim hast, was du noch finanzieren musst, dann willst du dich nicht noch irgendwie anpassen müssen und so weiter. Aber ich meine, das sind alles Kosten und Kosten müssen von irgendjemandem getragen werden. Und wenn sie nicht getragen werden von der Person, die sich eben anpassen muss, dann muss sie irgendjemand anders tragen. Und das sehen wir allerdings nur häufig nicht. Das sind eben diese Sachen, die man nicht sieht. Also um hier nochmal den OG Bastiat nochmal reinzubringen, ja. Wir haben halt eben viele Sachen, die nicht umgesetzt werden, viele individuelle Ziele, die nicht erreicht werden, nur weil irgendjemand, ich will jetzt nicht sagen, also natürlich in Anführungszeichen zu faul ist, sich anzupassen. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist das vollkommen in Ordnung. Wir brauchen einfach nur ein System, in der die Anpassung vielleicht einfach mehr gefordert wird, gefördert wird. Ich kann jetzt auch nicht sofort sagen, was das beinhaltet, aber ich kann durchaus sagen, dass so wie es aktuell ist, dass es eben eine durchaus sehr, sehr starke Motivation gibt, zu sagen, hey, ich will eben dorthin kommen, denn dann kann ich einfach aufhören, mich anzupassen. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz.
Absolut der falsche Ansatz. Und du hast es auch schon richtig gesagt, diese gesellschaftlichen, ja, Wünsche, sich zu verändern und sowas, also dass Individuen sich wünschen, dass die Gesellschaft sich verändert. Das ist immer mehr im Kommen. Das sieht man auch in den politischen Wahlergebnissen der letzten Zeit, unabhängig davon jetzt, in welche Richtung die Wähler sich abspreiten. Von der Mitte sieht man in beide Richtungen große Bewegungen. Und wir hatten es schon mal angesprochen in einer Diskussion, Simon, es geht letzten Endes darum, eine Gesellschaft zu schaffen, in der dieser Tinkering-Mechanismus gut funktioniert und billig ist. Und jetzt bewegen wir uns in eine Richtung hin, in der wir sozusagen zwei Arten von Regeln haben. Einmal haben wir Regeln, die unseren alltäglichen Bedarf und so weiter irgendwie festhalten und bestimmte Vorschriften etc. geben, damit wir uns zum Beispiel im Straßenverkehr orientieren können. Und dann haben wir aber auch noch Metaregeln. Metaregeln wie so Dinge wie, wir wollen ein bestimmtes Ziel für die Gesellschaft, zum Beispiel, dass das Individuum in der Gesellschaft gut aufblühen kann. Und da müssen wir uns halt überlegen, welche Art von Metaregeln wir implementieren, die dann natürlich Auswirkungen haben darauf, wie unsere Straßenverkehrsordnung und so weiter dann gestaltet werden. Und das ist ein sehr schwieriges und sehr abstraktes Thema, wo man auch sehr viel deduktiv sich herleiten muss und ab und zu auch manchmal Vertrauen haben muss in bestimmte Bottom-up-Prozesse, um solche Regeln dann auch letzten Endes in die Praxis umsetzen zu können. Und das ist eine Sache, die erfordert noch sehr, sehr viel Wachstum im Bildungsstandard, aber auch im intuitiven Verständnis der breiten Masse. Also die kontraintuitive Tatsache zum Beispiel, dass Straßen oft sicherer werden, wenn wir Straßenschilder, Straßenmarkierungen und Ampeln entfernen zum Beispiel, sind da ein sehr guter Punkt. Also der Bürokrat würde, wenn er irgendwo sieht, da ist eine Kreuzung mit vielen Unfällen, der würde erstmal noch eine Ampel hinbauen und noch eine Ampel und noch ein Schild und so weiter. Das kostet alles Geld, das verzögert alles den Verkehr und da kommt das, was du mit Bastiat angesprochen hast, ins Spiel. Da entstehen viele Dinge, die man nicht sieht. Ja, die alte Broken Window Fallacy, also der eine schmeißt ein Fenster ein und dann sagt der Bürokrat, tipptopp, haben wir neuen Umsatz geschaffen für den Fensterbauer. Aber am Ende hat er das Fenster gebaut und die Gesellschaft steht dann vom Wohlstand her genauso da wie vorher, aber wir hatten einen Haufen Kosten, um das Fenster zu reparieren. Und genau das ist es, was wir umdenken müssen, dass wir eben sehen, okay, wie das ja auch öfter schon demonstriert wurde im Straßenverkehr, wenn man die ganzen Hilfsmittel wegnimmt, dass die Leute dann einfach mehr aufpassen und bewusster durch den Straßenverkehr fahren und dadurch die Unfallrate am Ende sogar noch geringer wird. Das sind so Phänomene, auf die wir uns dann gesamtgesellschaftlich stützen müssen, zu sagen, dieses kapitalistische Phänomen, dass Menschen für sich selber was Gutes schaffen wollen und in einer kapitalistischen Wirtschaft das eigentlich nur verlässlich dadurch hinkriegen, dass sie für andere noch mehr Wert schaffen. Dieses Prinzip ist was, auf das wir uns stützen müssen und wo wir eine Gesellschaft drumherum bauen müssen, zu sagen, hey, wir haben den Motor schon. Wir müssen jetzt nur die Karosserie so bauen, dass das Ding die PS auch auf die Straße kriegt. Und wie vorhin auch schon gesagt, das großes Problem dabei ist, dass man nicht so viel dann noch herumdoktern kann, weil diese Metaregeln, die da feststehen werden, die sind wahrscheinlich auf einer Seite Papier niederzuschreiben und das ist dann auch eine abgeschlossene Liste und da kann man dann auch nicht mehr rumdoktern und dann gibt es natürlich mehrere Millionen Anwälte, Steuerberater und Politiker, die daraufhin ihren Job verlieren, weil das einfach alles nicht mehr relevant ist. Und das sind natürlich Veränderungen in der Gesellschaft, die endogen sehr, sehr schwer zu erzeugen sind. Also da braucht man praktisch wieder einen Napoleon, der einfach seinen Kreuzzug macht und dann sagt, so, ihr benutzt jetzt das metrische System, weil ich das sage. Und nicht mehr die Elle von deiner Schwiegermutter oder sowas. Das ist
erstmal ausgraben.
Ja, es ist halt sowas, das muss dann irgendwie exogen implementiert werden, weil diese Überwindung am Anfang doch eine gewisse, ich sprich mal chemisch, Aktivierungsenergie braucht.
Das Problem, was du halt hast, ist, dass diejenigen Personen, die in der Position sind, in der Machtposition, derartige Änderungen umzusetzen, kaum die Anreize haben, das zu tun. Also du sprichst von hier von einer sehr starken Verfassung. Also das beste Beispiel, was ich darin immer sehe, ist die USA. Man kann von ihnen halten, was man möchte, von ihrer Demokratie etc. Allerdings einer der großen starken Punkte, die ich an ihnen sehe, ist ihre Constitution, ist ihre Verfassung. Und wenn man sich damit tiefer beschäftigt, dann sieht man, wie unfassbar mächtig das ist. Denn es ist eine Einschränkung der Demokratie durch die Verfassung. Und ich hatte mal letztens mit einem Freund von mir darüber geredet. Ich weiß nicht, wie genau das ist, wie wahrheitsgetreu, aber anscheinend gab es irgendwann mal in der Verfassung, also im Grundgesetz und so weiter, diesen Artikel, dass sich Deutschland nach der Vereinigung eine Verfassung geben kann. Das ist bis dato nicht passiert. Ich glaube, dass Deutschland aktuell nicht in der Lage dazu ist, das zu tun, aber ich würde es mir sehr, sehr stark für Deutschland wünschen. Nur um nochmal das kurz aufzugreifen, was wir damals auch in der Folge mit Jim Buchanan hatten, das ist genau das. Du brauchst einen Satz von Regeln, der die Regeln bestimmt. Das genau ist eine Verfassung, eine Konstitution. Ja, weil ansonsten kann die Gesellschaft immer sagen, hey, du kannst selbst mit 80%iger Mehrheit sagen, wir schlachten jetzt die nächsten 20% ab, weil das ist durchaus mehr als die qualifizierte Mehrheit. Gut, jetzt könntest du sagen, jetzt, das ist ein extremes Beispiel und so weiter, aber nichts. Ich habe immer ein Problem damit, immer zu sagen, okay, die Demokratie ist jetzt, und wir haben viel über Formen von gesellschaftlicher Ordnung geredet, ich habe ein großes Problem damit zu sagen, die Demokratie ist eben das Vehikel, was jegliche Aktion der Gesellschaft legitimiert gegenüber dem Individuum. Und das ist eben nicht so. Dementsprechend brauchst du eine Verfassung, die aus dem Standpunkt geschrieben ist. Und ich weiß, dass es extrem schwer ist, eines Agenten, der nicht weiß, wo er am Ende sein wird, ob er jetzt der arme Bettler sein wird oder der reichste Mensch der Welt sein muss. Du brauchst eine Verfassung, die von eben dem akzeptiert wird, der nicht weiß, wo er am Ende der Zeitreihe stehen wird. So, ja, du brauchst sozusagen am Anfang, bevor alles sich das die Realität sich entwickelt, brauchst du irgendjemanden, der am Anfang steht, okay, das ist die Verfassung und das sind Regeln, die ich für als gesellschaftlich moralisch korrekt richtig erhalte. Ja, also die Definitionen hier sind sehr schwammig, aber ich glaube, da gibt es auch keine richtigen Definitionen. Aber genau das ist das, was man braucht. Aber es ist umso schwerer umzusetzen, glaube ich, weil eben die Anreize derartig nicht sind. Und noch ein kleiner Punkt, was du vorhin gesagt hattest zu dem Tinkering. Da hatte Nassim Taleb, glaube ich, mal was zu in Anti-Fragile zugeschrieben, dass ein System braucht immer Subsysteme, die fragil sind, um sich erhalten zu können. Man kann das irgendwie sagen, ich habe irgendwie in meinem Körper Zellen und die schlechten Zellen, die müssen halt einfach gekillt werden. So, ansonsten kommt da halt irgendwie Krebs oder so. Für die Zelle ist das nicht gut, weil die würde an sich gerne weiterleben. Für mich, der weiterleben möchte, ist es super, weil ich habe keinen Bock auf Krebs. So, und Gleiches brauchst du halt eben in der Gesellschaft. Du brauchst ein System, was eben dazu führt, dass die Gesellschaft weiterlebt. Und genau das beinhaltet aber oder bedeutet, dass das Individuum, das eben, und ich glaube, Taleb sagt es immer, dass der Selektionsdruck dann auf eine Ebene tiefer geschoben wird. Ja, also es ist dann beispielsweise bei mir ist auf der Zelle und in Form der Gesellschaft ist es auf das Individuum, auf die Einzelperson. Und auf die wirkt dann halt eben der Selektionsdruck aus, wenn ich möchte, dass die Gesellschaft floriert. Und ich glaube, das ist natürlich als Individuum, weil ich bin derjenige, auf den der Selektionsdruck wirkt, ist das nicht schön, klar, aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir haben, dass das ganze Ding irgendwie über die Bühne geht.
Absolut. Und du musst ja auch nur mal drüber nachdenken. Ich meine, wenn wir so ein System hätten und einfach so weiterarbeiten würden als Land, wie wir das jetzt die letzten 10 Jahre gemacht haben, dann wären wir in 10 Jahren sowieso schon so viel weiter, was den allgemeinen Lebensstandard und den Wohlstand angeht, dass wir dann auch wieder anfangen können, über so, ja, wie soll man sagen, so, ja, sozialpolitischere Dinge nachzudenken. Also so Sachen wie zum Beispiel das Grundeinkommen sind durchaus Debatten, die im Laufe der nächsten Jahrzehnte geführt werden müssen. Aber so wie wir jetzt dastehen, macht es halt keinen Sinn, darüber zu reden, weil wir die Ressourcen dafür gar nicht haben. Und ich denke, wir werden gut beraten, an einen Punkt zu kommen, die Ressourcen aufzubauen, damit wir dann richtig drüber reden können. Und dafür brauchen wir genau das, was du angesprochen hast. Und zwar auch relativ zügig. Also ich glaube, der Allgemeinwähler erkennt das jetzt mittlerweile auch schon dahingehend, dass eben viele Stimmen jetzt zum BSW oder zur AfD gewandert sind. Ob die das letzten Endes lösen werden, ist die andere Frage. Ich halte das für bei beiden Parteien für sehr unwahrscheinlich, weil die einfach alle keine Ahnung haben, wovon wir gerade reden. Und letzten Endes ein Punkt, der Elon Musk sogar neulich auch mal gemacht hat, ist, er hat gemeint, man braucht eine Müllabfuhr für Regeln. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der in den Meta-Regeln auch mit integriert werden muss, dass man eben bestimmte Gesetze und so weiter wieder auch loswerden kann und dass es einen allgemein geregelten Prozess dafür gibt, wie man bestimmte Regulierungen und Gesetze auch wieder abschaffen kann. Also nicht innerhalb der Meta-Regeln, sondern unten in den Subsystemen, die fragil sein müssen, wie du das schon sagtest von Taleb's Zitat. Und das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, den wir in Deutschland nicht haben und den wir noch irgendwie einbauen müssen, dass wir bestimmte Regulations wieder loswerden können. Weil letzten Endes ist gesellschaftlicher Fortschritt auch zu erkennen und zu verstehen, dass bestimmte Prozesse ohne Guardrails auch funktionieren, wenn wir sie anders angehen. Und wenn wir die Guardrails dann aber nicht mehr loswerden, wenn wir sie dann schon anders angegangen sind, dann stehen die uns möglicherweise mitten auf der Straße. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Und deswegen wird es dort einiges an Arbeit geben, diese Gesellschaft zu formen. Aber auf der anderen Seite bin ich mir auch sehr sicher, dass das früher oder später passieren wird, ganz einfach deshalb, weil der Bonus an Lebensstandard und genereller Lebensqualität, der dadurch erreicht wird, so massiv ist, dass diese Gesellschaft dann auf ganz anderen Füßen stehen wird. Und wir haben das ja letzten Endes nach dem Zweiten Weltkrieg auch gesehen. Ja, wir hatten die Kommunisten und die Amis und die Amis hatten es einfach besser gemacht als die Kommis. Und deswegen hatten sie viel mehr Ressourcen und deswegen wurden sie militärisch übermächtig. Und letzten Endes wird sich genau dieser Prozess auf diese Weise dann wiederholen, dass es halt eine Region in der Welt gibt, die das checkt, die das hinkriegt und dann letzten Endes militärisch übermächtig wird.
Jetzt sind wir in der Diskussion irgendwie am obersten Ende der Nahrungskette angekommen, also die Hierarchieleiter einmal ganz hoch geklettert und befinden uns jetzt bei den Gesetzen über Gesetze. Und ich stimme euch dazu, das ist wahrscheinlich am ehesten die silberne Kugel, die man da anwenden kann. Das Problem ist, das ist halt eine objektiv simple Lösung auf ein komplexes Problem, auch wenn sie eben eine silberne Kugel sein kann. Du hattest aber vorhin auch dieses Vertrauen in Graswurzelbewegungen angesprochen, Tim, und das ist auch mein Kerngedanke, also beziehungsweise das beschreibt eigentlich ganz gut, was ich selbst in der Hinsicht durchgemacht habe, weil ich auch immer darin verhaftet war, solche Lösungen anzuerkennen, um das System zu ändern, um irgendwie eine bessere Gesellschaft zu schaffen und auch immer mit diesen Lösungsprinzipien geliebäugelt habe. Aber man selbst als Individuum hat ja jetzt in der Regel nicht die Macht, diese Prinzipien durchzusetzen, sondern die erfüllen Erwartungen, die wir haben, oder die erfüllen halt eben diese Anspruchshaltung vermeintlich, die wir selbst haben. Die Frage ist, was kann das Individuum an sich tun, um ebenfalls seinen Teil dazu beizutragen? Und ich sehe es eben so, dass der erste Schritt ist, sich zu hinterfragen, warum will ich das von der Gesellschaft oder was will ich und aus welchen Gründen will ich es? Und im nächsten Schritt dann, was kann ich tun, um selbst diese Werte in die Welt hinauszutragen? Was kann ich dazu tun, um selbst derjenige zu sein, mit dem ich gerne zusammenleben würde? In meiner Erfahrung war es oft so, dass ich während diesen Gedankenprozessen, die sich mit dem oberen Ende dieser Hierarchie befunden haben, immer stark davon entfernt habe, mein eigenes Wachstum daran anzupassen, was ich wollte. Dadurch habe ich weder mir selber einen Gefallen getan, noch sonst irgendjemand anderem, weil wenn ich das in der Zeit getan hätte, oder wenn ich das zusätzlich getan hätte vielleicht sogar, dann hätte ich gleichzeitig noch für mich selbst und für anderen Mehrwert schaffen können durch mein persönliches Wachstum. Und das ist das, was diese, was denke ich, das unzufriedene Individuum in der Gesellschaft meist vernachlässigt ist, die Eigeninitiative zu zeigen und selbstmächtig zu werden, in dem, dass man halt auch seine eigenen Werte vertreten und schaffen kann. Und je mehr und je besser man seine eigenen Werte vertritt und je mehr man seinen eigenen Idealen entspricht, desto mehr Anstoß können die auch in der Welt geben, aus sich selbst heraus. Während das ständig nur einzufordern und sich danach zu sehen, macht einen, tut mir leid für die Wortwahl, einfach nur zu einem Opfer. Und ich bin bereit, zum Beispiel mir selbst einzugestehen, dass ich lange Zeit einfach auch ein Opfer war und zu viel erwartet habe, dass andere meine Probleme lösen und wenig selbst dazu beigetragen habe, irgendetwas Positives in die Richtung zu bewegen.
Ja, starke Worte.
Ich glaube, kurzer Kaviar, ich habe drüber nachgedacht. Ich glaube, das Individuum hat extremst viel Freiheit, das zu machen. Meiner Meinung nach gibt es gewisse Bereiche, in denen das Individuum das tun sollte, wo die aktuelle Ordnung es ihm eben das nicht zulässt. Aber ich glaube, bevor man als Individuum dahin kommt, kann man einiges anderes tun. Ja? Also ich habe drüber nachgedacht, was sind denn eben so Beispiele, und ich glaube, Straßenverkehr ist so ein richtig, richtig gutes dafür, weil viele Leute sich über andere Leute aufregen. Ja, mehr als 50% der Bevölkerung halten den Rest irgendwie für schlechte Fahrer oder irgendwie sowas, oder halten sich für besser als 50% der Fahrer, irgendwie sowas. Und ich glaube, es gibt eben sehr, sehr viele Ansatzpunkte, die man hier machen kann. Und uns ist, glaube ich, bewusst, dass das, glaube ich, nicht so kleine Aspekte sind, aber man kann, glaube ich, sehr kreativ werden. Und das Stichwort ist hier, und das hast du vorhin schon gesagt, Tom, ist hier eine gewisse, was du auch gesagt, eine gewisse Offenheit und eine gewisse Fähigkeit, sich auf die Dinge des Lebens zu fokussieren, ohne jetzt blind hindurchzugehen. Einfach die Fähigkeit, sich mit sich selbst reflektiert mit Dingen auseinanderzusetzen und zu gucken. Also hey, guck mal, wie hat sich das jetzt halt irgendwie beispielsweise auf diese Person ausgewirkt? Ja? Klar kann ich jetzt halt irgendwie blind durch die Gegend rennen, und ich glaube, wir sind alle schuldig dessen. Ja? Also die meisten Leute, die mich kennen, wenn ich draußen unterwegs bin, ich habe irgendwie mal Kopfhörer drin, weil ich irgendeinen Podcast höre. Aber trotzdem, ich glaube, man kann hier irgendwie durchaus extremst viel schaffen, wenn man einfach nur die Augen aufmacht und die Ohren vielleicht. Wie Tim das vorhin schon gesagt hat, die Kosten dessen sind häufig sehr, sehr gering. Ja, es ist meistens wirklich nur so innerer Schweinehund, Faulheit, all das. Und das führt allerdings dazu, es tut mir leid, dass ich immer wieder auf Buchanan zurückkomme, aber dass wir viele von Grauzonen, ja, also zwischen, das ist privat, das ist sozusagen weiß, dann haben wir schwarz, das ist öffentlich und durch öffentliche Regeln geregelt. Und wir haben irgendwie noch so einen Zwischeninteraktionsbereich, wo wir sagen, wir haben irgendwelche Customs, wir haben irgendwelche Gebräuche, wie wir halt irgendwie interagieren, dass viel davon eben verschwindet und in den schwarzen Bereich der klaren rechtlichen Regulierung verschwindet. Und uns somit die Freiheit geraubt wird, unseren Alltag einfach so zu gestalten, wie wir das eigentlich haben wollen. Und da haben wir auch schon häufig drüber geredet. An sich würden wir es haben, dass sich irgendjemand gut verhält, was auch immer das jetzt bedeutet, weil er das aus einer inneren Überzeugung macht und nicht, weil es irgendein Regelwerk gibt, weil es ihm das vorschreibt. Ja, also ich möchte jetzt, selbst wenn ich mich darüber aufrege, dass irgendjemand mir nicht die Tür aufhält, würde ich auf keinen Fall einen Gesetzesvorschlag unterstützen, der sagt, du musst den Leuten die Tür aufhalten, es sei denn, sie sind irgendwie 10,7 Meter weit weg entfernt, so, das ist sozusagen dann die Grenze, so. Nein, natürlich möchte ich das nicht. Ich möchte lieber eine Gesellschaft haben, die bevölkert ist von Individuen, die das als das Richtige erhalten.
Ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gemacht hast, und den müssen wir auch noch weiter denken, und zwar, wenn ich jemanden vor mir habe, der mir nicht die Tür aufhält, dann ist es auch richtig von mir zu sagen, diese Person hat das falsch gemacht. Aber, und jetzt kommt wieder ein ganz wichtiger Grundsatz, we judge actions, not people. Und da müssen wir dann auch hinkommen als Leute, wie Tom das vorhin gesagt hat, die sich selbst weiterentwickeln wollen, dass wir sagen, hey, pass auf, der hat jetzt da einen Fehler gemacht. Das ist in Ordnung, man darf Fehler machen, aber wir müssen das auch klar kommunizieren, dass Fehler gemacht wurden, ohne die Person in ihrer Würde zu verletzen, nur weil sie einen Fehler gemacht hat. Und das ist die Kultur, die ich mir wünsche und wo ich denke, die wir auch früher oder später haben werden, weil das einfach dann ein maßgeblicher gesellschaftlicher Fortschritt wäre, wenn wir soweit sind. Ja, dass wir halt sagen, gut, pass auf, du hast einen Fehler gemacht, ist in Ordnung, Fehler passieren, mach das beim nächsten Mal bitte besser. Und du wirst jetzt aber deswegen nicht irgendwie ausgegrenzt oder sonst was oder darfst jetzt 2 Wochen lang keine Türen mehr benutzen. So, irgend so einen Unfug machen wir natürlich nicht, sondern wir weisen die Leute einfach nur darauf hin. Und aber auf eine freundliche Weise und werden deswegen nicht wie beim Road Rage oder sowas hier jetzt komplett ausrasten. Und wenn wir selber soweit sind, dann können wir an jeder Stelle, an der wir stehen, eigentlich Gutes tun. Und dann ist das letzten Endes ein Positivsummenspiel, was nur eine Frage der Zeit beinhaltet, bis wir eine Gesellschaft haben, die wir besser lieben lernen als die wir jetzt haben. Und bisher wurde es ja immer gesellschaftlich dann eigentlich erst fortschrittlich, wenn richtig viel Blut vergossen wurde. Und ich glaube, wir stehen langsam an einem Punkt, wo wir das gar nicht mehr zwingend machen müssen. Ich glaube, wir können heutzutage großen, nachhaltigen gesellschaftlichen Fortschritt schaffen, ohne dass wir extrem viel Blut vergießen müssen. Vielleicht sogar ohne Blut vergießen. Und das, finde ich, ist auch schon mal eine wirklich gute Errungenschaft. Vor allem auch deshalb, weil natürlich die Waffenkapazität heutzutage so sind, dass so ein großes Blutvergießen dann schon echt auch ziemlich hässlich werden würde. Und das ist auch, glaube ich, was eigentlich niemand mehr mag. Also wir sehen das ja auch im Russland-Ukraine-Krieg, wo bis jetzt auch noch keine Nuklearwaffen abgefeuert wurden, weil die halt alle wissen, okay, das ist ein bisschen zu extrem. Ich finde das für eine Grundlage eigentlich gut, weil mir das zeigt, es müsste eigentlich auch ohne Blutvergießen möglich sein. Weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich persönlich finde, das ist schon ein großer Triumph, den unsere Vorfahren uns jetzt gegeben haben, dass wir jetzt eine Gesellschaft haben, Simon hat es vorhin schon gesagt, die uns zwar einschränkt in gewisser Weise, aber die uns auch noch genug Freiheiten einräumt, dass wir jetzt mal über solche Sachen auch konstruktiv diskutieren können. Weil ich meine, im Mittelalter werden wir jetzt einfach alle vom Fürst geköpft und dann ist die Sache erledigt. Dabei hätte der Fürst, wenn er auf uns gehört hätte, viel mehr Geld verdienen können, was ja arguably eigentlich viel wichtiger ist, als uns zu köpfen. Und das halt dann mal zu sehen, so weit zu kommen, das lässt das ganze System dann natürlich noch weiter aufblühen.
Es kommt darauf an, wie deine Werte verteilt sind. Da kann natürlich auch sein, dass der gute Fürst auf Geld nichts hält und sagt, Mensch, die 3 Köpfe auf Spießen, das kann ich in meinen Memoiren schreiben. Ja. Aber ich gebe dir vollkommen recht. An sich ist die Gesellschaft, also jedes Individuum bewertet, die Mittel, die es benutzt, um seine Ziele zu erreichen. Und auch die Gesellschaft ist nur ein Mittel, um Ziele zu erreichen. Ne? Jedes Individuum hat für sich Ziele. Das kann sein, dass irgendjemand mehr Geld haben möchte. Oder es kann sein, dass irgendjemand 3 unfassbar hübsche Köpfe auf Spießen sehen möchte. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist jede individuelle Präferenz. Aber jedes Individuum bewertet eben diese Mittel, die es hat. Ja, also es kann jetzt sein, ich habe jetzt hier einen Hammer und ich möchte jetzt irgendwie eine Schraube oder so in die Wand drehen, würde ich sagen. Ist vielleicht nicht das beste Werkzeug. So, und genau das Gleiche passiert eben in der Gesellschaft. Ich habe gewisse Wünsche, Ziele, wir haben das vorhin gesagt, Familie gründen, Eigentumbesitz, Landbesitz, irgendwie die Verwirklichung von irgendwelchen höheren Zielen, was weiß ich, keine Ahnung. Kinder gerettet, was weiß ich. Was auch immer ihr euch vorstellen könnt, irgendjemand hat sich das als Ziel gesetzt. So. Und wie kann ich diese Ziele erreichen? Und die Gesellschaft oder die Fähigkeit, mit anderen Menschen zusammen irgendwas zu erreichen, wo jeder seine Ziele erreichen kann, ist, ich glaube, das ist das größte Werkzeug, was der Menschheit je zur Verfügung stand. Allerdings ist es auch einer der am schwierigsten zu bedienenden Werkzeuge. Und wir sehen, und du hast vorhin auch schon gesprochen, Tim, dass viele Leute vielleicht gar nicht mehr so zufrieden sind mit dem Status quo, wie dieses Werkzeug jetzt funktioniert. Ja, für viele Leute ist es eben der Hammer, der benutzt wird, um die Schraube irgendwie in die Wand zu bekommen. Und das ist ugly und dann passiert irgendwie nicht genau das, was du haben möchtest. Und ich glaube, so muss man die Gesellschaft betrachten. Und wir haben immer mehr Ereignisse, und das kann man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sehen, wo viele Leute aber sagen, für die Erreichung meiner Ziele, die ich habe, ist diese Gesellschaft, so wie sie aktuell vorliegt, einfach nicht das Richtige. Das kannst du auf alles Mögliche anwenden, wenn man diese Betrachtungsweise irgendwann mal, sage ich mal, sich aneignet, ja. Ich möchte jetzt überhaupt nicht politisch werden, aber wenn beispielsweise irgendwelche Terroranschläge oder sowas passieren, dann ist es genau das ist eine Expression dessen. Ich habe das Ziel, dass eine gewisse, Ordnung vorherrscht und diese Ordnung herrscht nicht vor. Dementsprechend ist die Gesellschaft, so wie sie aktuell ist, für mich nicht das Richtige und ich muss sie verändern. Und das ist eben das Mittel, was ich dazu wähle. Und genauso lässt sich das betrachten. Und dann muss ich mir einfach anschauen, okay, wie gerechtfertigt ist dieser Kritikpunkt an diesem Werkzeug, an diesem Mittel? Und ich glaube, dass das Konstrukt Gesellschaft und Zusammenarbeit der Menschen eigentlich den meisten Leuten die Erreichung ihrer Ziele ermöglichen kann, wenn sie meiner Meinung nach richtig gestaltet ist. Das ist natürlich ein super Ding, das zu sagen. Aber ich glaube, es gibt gewisse Wirkmechanismen, die man durchaus beweisen kann, dass sie dem Individuum dazu helfen, eben das zu erreichen, was es haben möchte. Und wir sollten mehr dahin gehen, als zu sagen, okay, wie kann das Individuum auf Kosten der Gesellschaft leben, sozusagen. Mehr zu gucken, wie kann das Individuum beitragen, weniger zu schauen, okay, was kann ich daraus holen.
Um deine Analogie mal aufzugreifen, im Endeffekt, was du ja gesagt hast, ist, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann werden alle Schrauben zu Nägeln. Und um das jetzt mal auf diese Individualebene zu übertragen, also als Individuum ist man der Basisbaustein, sozusagen die Zelle der Gesellschaft, so wie wir es ja vorhin schon, also wie du die Analogie zum Körper und seinen Zellen aufgemacht hast. Und wenn jetzt Zellen unterschiedlich ausgestattet sind, wenn zum Beispiel es gibt halt die Hammerzellen und dann gibt es aber die Schraubendreherzellen, bearbeiten Probleme einfach anders. Und deswegen verstehen die sich nicht, weil die einen nageln alles und die anderen schrauben alles. Und ich glaube, dass ist übersetzt, wie wir miteinander kommunizieren auf Individualebene. Also ich würde sagen, tatsächlich ist das die absolute Basis von allem ist. Wie kommunizieren wir untereinander und ist das eine produktive Kommunikation, die man im Allgemeinen mit seinen Mitmenschen tätigt? Das kann halt eben davon reichen, dass produktiv im Sinne, ich war freundlich, mein Gegenüber war freundlich, wir haben uns beide irgendwie den Tag nicht schlechter gemacht und vielleicht sogar ein bisschen aufgewertet, fertig. Es war schon produktiv. Darüber hinaus natürlich dann alle Handlungsweisen, die sich dem anschließen können. Aber im Grunde genommen, wenn wir miteinander lernen, produktiv zu kommunizieren und auch produktiv Diskussionen zu führen, dann lernen wir, glaube ich, auch eben dieses Prinzip aufzubauen einer antifragilen Problemlösung.
Buzzword Alarm.
Ja, heute Nassim Taleb ordentlich zu Rate gezogen, auch nicht, definitiv nichts Schlechtes. Aber ja, durchaus, die Geschichte der Kommunikation ist hier essentiell. Ich glaube, das Problem ist, dass man einen Weg finden muss, wie eben diese Kommunikation und dieser Informationsaustausch optimal abläuft. Und ich glaube, das ist die Aufgabe einer Gesellschaft. Das ist nicht zu sagen, wir können jetzt hammern oder schrauben oder so. Es geht einfach darum, dass die individuellen Ziele erreicht werden können. Ich meine, ich wiederhole mich jetzt hier, aber das ist, glaube ich, das, worum es geht. Und dementsprechend halte ich auch, und jetzt konkret zu werden, sehr, sehr wenig von beispielsweise direkter, geplanter politischer Umsetzung von irgendwelchen Zielen auf gesellschaftlicher Ebene, weil das zwangsweise über die individuellen Präferenzen irgendwie mancher Leute über hinwegfährt. So, wie gesagt, vorhin meine Analogie, selbst mit 20% Mehrheit, 80% Mehrheit, 20% werden immer noch davon irgendwie so betroffen. Also wenn wir 80 Millionen Leute haben und 20%, 16 Millionen, Quick Maths, fühlen sich dann trotzdem nicht angesprochen oder fühlen sich verletzt in dem, was sie eigentlich haben wollen, könnte man jetzt sagen, ja, das ist das Opfer, was man bringen muss, aber wo ich mir denke, es sind immer noch 16 Millionen Individuen, selbst wenn es nur eins wäre, Ich finde diese Logik zu sagen, na gut, es ist irgendwie die Mehrheit, die dann davon profitiert, es widerstrebt mir einfach sehr, sehr stark.
Die Idee ist jetzt natürlich auch noch, dass man überlegen muss, wie weit geht die Einschränkung dieser Individuen. Also wenn es jetzt darum geht, ob sie jetzt auf der linken oder auf der rechten Seite der Straße fahren müssen, wenn man das neu abgestimmt hat, dann ist die Einschränkung auf die Selbstverwirklichung natürlich geringer, als wenn es jetzt darum geht, ob sich alle zwingendermaßen einen Septum piercen müssen.
Ganz schön. Da wäre ich raus.
Austritt aus der Gesellschaft, ja. Das ist halt auch so ein weiteres Thema, ja. Du hast im Prinzip keine Exit-Option. Na gut, du kannst vielleicht emigrieren. Möglich.
Du kannst staatenlos werden.
Das Problem ist, geografisch, jeder Fleck dieser Erde hat so ziemlich irgendeine Flagge. Also.
Ja, aber du kannst ja privat trotzdem staatenlos werden, dann bist du nirgendwo verhaftet und musst keine Abgaben und Steuern zahlen, musst dich halt um alles selber kümmern. Aber das ist durchaus eine legitime Möglichkeit, die du hast.
Ich glaube, du hast trotzdem noch sehr, sehr viele Geschichten, die dich irgendwie binden in deiner Selbstentfaltung.
Ja gut, aber ich meine, da kommst du ja nie komplett raus. Also da sind wir wieder bei dem Thema von dieser Sandbank nordöstlich von Madagaskar, wo wir da mal ein neues Land bauen können. Das wird aber einiges an Geld kosten, das aufzuforsten da, weil das ist ja 5-6 Meter unter Wasser. Da musst du erstmal ein Gerüst bauen, dass du ein Land drauf bauen kannst. Das wird nicht unkompliziert.
Das nächste Venedig, Jungs.
Ja? Venedig war mal ziemlich cool.
Ist immer noch cool.
Ist immer noch cool.
Das Prinzip von Venedig, ich glaube, ist ein bisschen überrannt heutzutage, aber anderes Thema.
Vielleicht nicht so zukunftsträchtig im Moment. Generell Sachen in den Ozean reinzubauen, ist gerade nicht so die geile Idee.
Ja, es wird gerade nicht so hoch auf dem Markt gehandelt, gebe ich dir recht. Kann ich noch träumen. Also ich finde diese Diskussion rund das Individuum, und ich glaube, ihr beide auch, extremst wichtig, dass wir die immer wieder führen und der Gesellschaft als solche immer wieder vor Augen führen, dass sie ohne das Individuum nichts ist. Aber im Gegenzug auch, dass das Individuum, und da referenziere ich mich auf dich, Tom, erkennen muss, was es eben von der Gesellschaft möchte, ob es das, also was die moralische oder die überhaupt die Begründung dessen oder die Legitimierung dessen wäre, und zu schauen, okay, wie verhalte ich mich eigentlich? Also ich glaube, es ist hier ein gegenseitiger Respekt, der häufig verloren gegangen ist. Und ich will nicht sagen, dass ich derjenige bin, der das optimal praktiziert, auf keinstem. Aber ich glaube, man kann durchaus Wege und Mittel finden, wie man hier einfach besser wird.
Was einem halt zu tun bleibt, ist sein eigenes Verhalten zu reflektieren und sich zu fragen, erstens mal, was die eigenen Motivationen in den jeweiligen Situationen sind und ob man nicht hätte besser handeln können. Wenn die Antwort ja ist, dann sollte man sich beim nächsten Mal vielleicht überlegen, ob die bessere Option jetzt nicht die angemessenere wäre. Wenn die Antwort dann nicht ja ist, dann ist man anscheinend ein antisoziales Arschloch und hat andere Probleme. Naja, gut, so weitgreifend ist es nicht, aber wir können alle oft und ständig straucheln in unserem Leben und wie Tim das ja auch schon mehrfach gesagt hat, Fehler sind menschlich, wir sind alle menschlich, also machen wir auch alle Fehler. Es ist okay, wenn man sich nicht immer perfekt verhält, aber man sollte sich doch regelmäßig fragen, was kann ich eigentlich machen? Also, was ist mein Part hier? Ich find's scheiße, was kann ich daran ändern?
Wie gesagt, super wichtiges Thema und ich glaube, wir können auch noch einige andere Folgen zu irgendwelchen Subthemen dieses Gebietes führen, aber ich würde sagen, wir belassen es hier erstmal bei und hoffen, dass ihr eben genau das euch zu Herzen nimmt, wie auch wir uns das zu Herz nehmen werden, denn ich glaube, das ist was man nie in seinem Leben abschließend sagen kann, okay, gemacht, was kommt als nächstes, und das ist, glaube ich, auch irgendwo die Schönheit darin.
Wir hoffen aber, alle, die jetzt noch zuhören, ja, also das ist jetzt echt mal hier eine Folge, die wichtig ist, das teilt das dann auch mal und zeigt das auch mal anderen. Aber natürlich nur, wenn ihr die Meinung teilt. Also wenn ihr eine andere Meinung habt, dann gerne auch Kritik üben, aber wenn ihr die Meinung teilt, dann teilt auch mal diese Folge hier, damit das ein bisschen mehr Leute erreicht und auch mehr Leute letztendlich sensibilisiert werden für solche Themen. Ich denke, dass das sehr ähnlich ist wie Mülltrennung. Das hat am Anfang auch jeder gesagt, was für eine Scheiße. Und dann hat man die Leute sensibilisiert und mittlerweile machen es die meisten, weil es auch irgendwie intuitiv Sinn ergibt. Und wir machen ja hier nichts anderes als Mülltrennung halt auf Ebene der Gesellschaft. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich wichtig. Deswegen teilt das mit Leuten, die auch mehr als 2 Hirnzellen haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt darf Simon noch das Outro machen.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank euch beiden für die super Konversation. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wie gesagt, nehmt euch Tims Bitte zu Herzen. Und ich würde sagen, wir hören uns nächstes Mal. Macht's gut.